Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die neuen Bushaltestellen in Domodems, die sind noch immer ein Dorfgespräch. Kritik, die kommt nicht zum Stillstand. Sind die Bushaltestellen moderne Kunst, ein Tippizelt oder wirklich eine Bushaltestelle? Die Gefühlslage der Emserinnen und Emser, die lautet so.
Sie sehen ein bisschen komisch aus und sind ein bisschen kleiner als die anderen.
Zu grau, zu schwarz, sie sind so farblos.
Früher hat man noch so gesehen, dass Bushaltestellen sind. Und jetzt fallen sie nicht mehr so auf, es ist nur ein Haufen Blech.
Es ist ein bisschen schade fürs Geld, aber an sich schön. Aber das Bänkchen wäre auch ausreichend.
Sie sind schon effektiv schon schönere gesehen. Die Alten sind viel besser gewesen.
Es reicht schon. Also der Schatten ist schön und der Metall ist nicht so schön.
Ich finde, die sehen schon recht gut aus. Also die anderen haben halt schon langweilig ausgesehen, die normalen.
Der Architekt von diesen Konstrukten in Domodems erfindet es schade. Die anderen Themen heute im Infomagazin das sind: Was machen, wenn der Fuß aus der Steckdose nicht mehr kommt? Ein Fachmann von Repower erklärt. Street Art Festival in Chur hat vor wenigen Wochen Tausende von Menschen begeistert. Eine Firma in Chur will die Graffiti jetzt auch als Werbemittel anbieten. Und passend heisst die Firma Wand AG. Und dann sind wir auch zoberst im Schafik auf dem bekannten Eihörnliweg in Rosa mit einer neuen Dimension, eine für blinde und sehbehinderte Gäste. Und dann heben wir auch ab in ein Spektakel in einer schwindelerregenden Höhe in Flims-Laax zu der Skyliner, zu der Highline-WM. Das sind Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag, am 19. Juli, in der Redaktion der Martin De Plazes. Einen guten Abend. In Domodems, dort sind die neuen Bushaltestellen noch immer ein Dorfgespräch, besonders wegen der Optik. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Zelt aus Metall. Das gefällt den wenigsten Emserinnen und Emser, wie unsere Umfrage zeigen tut.
Sie sehen ein bisschen komisch aus und sind ein bisschen kleiner als die anderen.
Zu grau, zu schwarz, sie sind so farblos.
Früher hat man noch so gesehen, dass Bushaltestellen sind. Und jetzt fallen sie nicht mehr so auf, es ist nur ein Haufen Blech.
Es ist ein bisschen schade fürs Geld, aber an sich schön. Aber das Bänkchen wäre auch ausreichend.
Sie sind schon effektiv schon schönere gesehen. Die Alten sind viel besser gewesen.
Es reicht schon. Also der Schatten ist schön und der Metall ist nicht so schön.
Ich finde, die sehen schon recht gut aus. Also, die anderen haben halt schon langweilig ausgesehen, die normalen.
Warum sich die Gemeinde für die Baustellen entschieden hat und was sie zu der Kritik aus der Bevölkerung sagt, jetzt im Beitrag von der Charlotte Kössling und der Manuela Mäuli.
Die Bushaltestellen in Domodems müssen wegen Behindertengleichstellungsgesetz erneuert werden, damit auch Leute mit anderen Beeinträchtigungen sie brauchen können. Die Idee für ein spezielles Design sei im Rahmen dieses Projekts von der Baukommission gekommen, sagt der Armin Tanner. Er ist Vize-Gemeindepräsident von Ems und auch selber mit der Kritik der Anwohnenden konfrontiert worden.
Gut, ich bin ein waschechter Emser. Ein paar haben gesagt, was uns hier eingefallen sei. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass Fachleute das uns vorgeschlagen haben und dass wir durchaus offen sind für neue Wege. Der Zweck des Ganzen ist, dass man im Trockenen hockt, wenn man auf den Bus wartet. Und das macht man nach wie vor. Einfach ein bisschen schöner als vorher.
Auch wenn sie nicht so aussehen, die neuen Bushaltestellen sind grösser als die alten. Sie entsprechen der vorgeschriebenen Norm im Gesetz. Und sie haben auch nicht mehr gekostet als eine klassische Haltestelle.
Wenn die öffentliche Hand investiert, dürfen wir nicht einfach sinnlos Geld investieren. Wenn sie als Standardhäusli, wo sie, weiss ich, wo gesehen, im Kanton ab der Stange kaufen, irgendwas, was so gerne im Ausland produziert wird, dann kostet das irgendwo zwischen 30.000 und 35.000 Franken. Und für diesen Betrag haben wir das auch gemacht, mit dem grossen Vorteil, dass alle Emser-Unternehmen realisiert. Die Arbeit ist im Dorf geblieben und das ist uns als Gemeinde auch sehr wichtig gewesen.
Der Hauptkritikpunkt aus der Bevölkerung Bevölkerung ist, wie die neuen Haltestellen aussehen. Ein bisschen wie Tipis sind sie geformt. Der Robert Albertin ist Architekt der Bushaltestelle und er steht hinter dem Design.
Wir haben gefunden, es muss etwas sein, das spannend ist, der Freude macht, um auch absitzen und auf den Bus warten. Und es gibt immer Reaktionen auf ein Gebäude. Macht man etwas Durchschnittliches, gibt es die eine Seite, die sagt, hey, wie langweilig. Macht man ein bisschen etwas Spannendes, Neues, gibt es die Seite, die sagt, hey, warum so viel. Und der Hintergrund der Idee war, wir haben dann uns wie an die Nomaden orientiert. Die sind auch gewandert, haben ihr Zelt aufgestellt. Und das war so eine Art wie der Hintergrund. Wir wandern um die Stelle eigentlich ein Zelt auf.
Die Zelte sind aber nicht aus Blech, sondern aus Kortenstahl. Der rostet an der Oberfläche und verfärbt sich noch ein bisschen. Das Gute an dem speziellen Stahl ist, dass er nicht ganz durchrostet, sondern sogar sehr lang hebt.
Uns war wichtig, etwas zu machen, das Bestand hat. Und ein weiterer Gedanke war, es gibt 16 von diesen Bushaltestellen, dass man nachher wie durch das ganze Dorf eine Kette, wo immer die gleichen Bushaltestellen kommen. Und ich glaube, die Bevölkerung wird das mit der Zeit auch so ein bisschen anders einsehen und man wird sich daran gewöhnen.
Und schlussendlich ist vor allem eins wichtig, dass die Haltestellen ihren Zweck erfüllen. Das hat auch der Vizegemeindepräsident Armin Tanner.
Wenn Behörden etwas entscheiden, muss man immer mit allem rechnen. Wenn es den Leuten passt, dann wird applaudiert und wenn es nicht baut, wird kritisiert. Und da war es so, dass ein paar applaudiert haben, ein paar kritisiert haben. Und ich denke, dass alle, die mit dem Bus fahren und im Regen stehen, froh sind, dass sie das Dach über dem Kopf haben.
Ja, im Ganzen werden es, wenn denn alle gebaut sind, 60 derartige Bushaltestellen in Domadems geben. Vor der Hand sind 4 fertig. Nächstes Jahr sollten denn alle 16 Emser Bushaltestellen das Dorf Domadems in einem modernen Bild aufblühen. Lo. Wie wichtig dass der Fuß ist, merkt man dann, wenn es keinen mehr hat, der elektrische Strom. Das Bündner Unternehmen Repower mit dem Hauptsitz in Buschlaf gehört zu den grössten Stromversorger in der Schweiz und sorgt dafür, dass wir nicht im Dunkeln hocken. Wenn es dann doch einmal passiert, wie zum Beispiel gerade letzte Woche in Fideris und Obersachsen, dann schafft Repower mit Hochdruck eine Lösung. Carina Melcher berichtet.
Für die Energieversorger geht die Arbeit bei einem Stromausfall erst richtig los. Bei der Leitstelle von Repower arbeiten 10 Leute im Schichtbetrieb und schauen rund um die Uhr, dass der Strom fließt. Merken tut die Repower einen Stromausfall in der Regel ziemlich schnell, wie der Betriebsleiter Sandro Iseponi sagt.
Sämtliche grössere Anlagen, die wir haben, das sind die grösseren Gebäude mit Schaltanlagen, die man neben der Strasse sieht und so weiter. Wenn dort die Leitung ausfällt, dann merken wir es da zeitgleich mit dem Ausfall. Und wir sehen dann, die Leitung ist rausgekippt. Wenn wir im hintersten Tal, sagen wir jetzt, ein Seitental, wo eine Leitung hintergeht, das ist dann nicht fern überwacht, das merken wir dann nicht. Und jetzt sind wir wirklich darauf angewiesen, dass die Leute oder der Endverbraucher uns dann auch informiert, wenn er dort keinen Strom hat.
In den konkreten Fällen von Fideris und Obersachsen ist der Stromausfall, den es wegen einem Gewitter gegeben hat, in nach einer halben Stunde respektive anderthalb Stunden wieder behoben gewesen. Gerade bei Gewitter sind die Bergregionen wie Graubünden häufiger betroffen als städtische Gebiete, sagt der Experte.
Weil wir ja Bergverteilnetzbetreiber sind, einen relativ hohen Anteil an Mittelspannungsfreileitungen. Das sind die Leitungen, die man draussen sieht auf den Holzmästen. Und die sind natürlich ausgesetzt während dem Gewitter als mitten im Dorf oder in einer Grossstadt, wo natürlich alles unter Boden ist und verkabelt ist.
Grössere regionale Stromausfälle gibt es etwa 1 bis 2 Mal pro Jahr. Kleinere Ausfälle, die einzelne Dörfer betreffen, gibt es etwa 3 Mal im Jahr und die ganz kleinen Quartierausfälle 2 bis 3 Mal im Monat. Gründe für derartige Stromausfälle sind unterschiedlich. Das können Gewitter sein, Tiere, die einen Kurzschluss machen, Bäume, die auf die Leitungen fallen oder Baufirmen, die aus Versehen in die Leitungen im Boden reingraben. Immer müssen wir einen Stromausfall am Netzbetreiber nicht melden. Bei den kleineren Ausfällen, die Drehbauer über das System aber nicht direkt mitkriegt, sind sie froh, wenn ihnen die Leute, die keinen Fuß mehr haben, anrufen. Die Faustregeln, ob man jetzt anrufen soll oder nicht, sind die.
Wenn man jetzt aus dem Fenster schaut beim Stromausfall und das ganze Dorf oder das ganze Tal dunkel ist, dann muss man vermutlich nicht anrufen, dann wissen wir, dass schon etwas passiert ist. Hingegen, wenn nur 2, 3 Häuser neben ihrem Haus keinen Strom haben und alle anderen haben wieder Strom, dann sind wir natürlich froh, wenn wir die Information direkt kommen auf die Steuerungsnummer von Repower.
Egal ob die Repower über das System oder über einen Anruf einen Stromausfall gemeldet kriegt, der Ablauf bei der Leitstelle in Poschiavo ist immer gleich.
Erstens einmal ist es eine grobe Analyse auf den Alarm, den wir überkommen. Wir versuchen, uns ein Bild zu machen. Dann nimmt man Rücksprache mit den Leuten vor Ort, mit den Pickenmonteuren und versuchen mit ihnen zu eruieren, ob jetzt eine Anlage kaputt gegangen ist oder ob die Anlage eigentlich vorsichtshalber ausgeschaltet worden ist und sie eigentlich wieder verfügbar ist und man sie wieder einschalten kann.
Wenn eine Leitung wirklich kaputt ist, können es auch mal ein paar Tage gehen, bis die wieder gepflegt ist. In der Regel sei es aber eine Sache von Stunden, bis die Drehpower den Fuss wieder hergestellt hat.
Und dass es in der Schweiz relativ wenig Stromausfälle gibt, das zeigen die Zahlen von Repower. Im ganzen Jahr 2022 sind Endverbraucherinnen und Endverbraucher im Schnitt gerade mal 16 Minuten ohne Strom gewesen. Und fast die Hälfte davon sind geplante Unterbrüche gewesen. Einige Orte in der Bündner Kantonshauptstadt sind viel bunter als noch vor 4 Wochen, wo Tausende von Leuten Graffiti-Künstlerinnen und Künstler beim Street Art Festival zugeschaut haben, wie sie ihre Werke auf Wände gesprayt, gemalt oder gepinselt haben. Eine Firma in Chur will die Graffiti jetzt auch als Werbemittel anbieten und passend heisst die Firma Wand AG. Welches Potenzial die Idee hat und wie lange so etwas geht, hören wir jetzt im Beitrag von Noah Bühler und der Manuela Mäuli.
Street Art ist schon seit ein paar Jahren in der Schweiz angekommen. Die farbigen Graffiti sind fast überall anzutreffen. Was es bis vor kurzem aber nicht gegeben hat, sind solche Wandmalereien als Werbung. Das gibt es seit letzter Woche zumindest in Zürich-Altstädten. Der Bündner Künstler Bain, der bei der Wand AG mit dabei ist, hat dort eine Werbung in Form von Street Art umgesetzt. Es ist die erste solche Werbung in der Schweiz, sagt Tom Businger. Er ist verantwortlich für die Marketingkommunikation.
Also in erster Linie ist die Idee von Bain und er hat die Idee schon lange gehabt. Er ist früher auch mal angefragt worden, in Deutschland so eine Idee umzusetzen. Die Schweiz hängt immer ein bisschen hinein an und die Idee ist vor, ich würde sagen, 5-6 Jahren entstanden. Hat dann ein bisschen Zeit gebraucht mit dem ganzen Aufbau. Mittlerweile haben wir ein gutes Team zusammen.
Der Klassiker, der solche Projekte schon gibt, ist New York. Aber auch in England und in Deutschland ist die Art Werbung zu machen schon relativ lang verbreitet. Eine Schwierigkeit dabei ist, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die überhaupt mit ihren Werken Werbung machen wollen, die so der Tom Businger.
Es gibt Künstler, die sagen, ich mache einfach Kunst für mich. Es gibt Künstler, die sagen, ich mache nur freie Arbeiten. Und dann geht man auf die Suche nach den Künstlern, die sagen, hey, wir möchten auch davon leben. Künstler leben oftmals von Hand ins Maul. Werbung gehört dort dazu, dass man nachher ein bisschen Geld verdienen kann. Und dementsprechend geht man auch auf die Suche nach Künstlern, die bereit sind, um in der Werbung zu arbeiten.
Wie viel Freiheit die Künstlerin oder der Künstler bei der Arbeit hat, das hängt vom Motiv ab. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie das festgelegt wird.
Es gibt Agenturen, die sagen, wir möchten eine Werbekampagne 1:1 an die Wand bringen. Das können wir machen, das ist nachher Handwerk, wenn es so wird. Also dort tut der Künstler sein Handwerk anbieten und das an die Wand bringen. Oder es gibt jetzt wie in dem ersten Fall natürlich das Ding, dass der Kunde kommt mit einer Idee und der Künstler nachher das mitentwickelt.
Der Aufwand hinter so einem Werk ist gross. Etwa 1 Woche braucht die Umsetzung an der Wand, die Planung davor brauche ich noch ein Stück länger. Die Kosten sind darum auch höher als bei einem ganz normalen Plakat, sagt Andreas Arnold, der Geschäftsführer von Wand AG.
Es ist Handarbeit dahinter, es ist ein Konzept hinter dran, es ist eine künstlerische Überlegung und wir können das nicht einfach drucken und in einem Tag aufhängen und nachher wieder runterhängen, also es braucht Zeit. Aber es ist jetzt auch nicht so viel teurer, dass es sich nur ganz, ganz wenige Leute können leisten, wenn man es vergleicht mit dem offiziellen Marktpreis, was ein Megaposter in Zürich kostet.
Momentan gibt es einmal eine solche Wand in Zürich. Dass es auch hier umeinander eine Graffiti-Werbung gibt, schliesst Andreas Arnold nicht aus. Für den Anfang hat sich das Chur Startup aber auf Zürich fokussiert. Dort sagt der Werbemarkt nämlich viel grösser.
Ja, und wie eine derartige Graffiti-Werbung aussieht, kann man heute Abend im TV Südostschweiz sehen, in der Sendung «Rondo».
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2,5 Minuten ab 5:30. Eihörnliweg, die sind populär in Graubünden. Es gibt sie in einigen Gemeinden, besonders in der Tourismusort, wo Gäste Eihörnli sehen wollen. Beispielsweise in Arosa. Und dort können jetzt auch blinde und sehbehinderte Gäste die herzigen Tierchen besser erleben. Wie es zu dem gekommen ist, weiss der Laurin Michael. Er war heute auf dem Eichhörnliweg in Arosa.
Der Eichhörnliweg zu Arosa startet entweder am Bahnhof oder bei einer Bushaltestelle. Signalisiert wird er mit Wegweiser. Für mich als Sehender einfach zu erkennen, für eine blinde Person aber nicht. Dass aber auch diese Leute den Weg erleben können, hat der Arosa Tourismus ein Projekt gestartet, wie der Claudio Föhn sagt. Er ist Leiter Nachhaltigkeit Arosa 2030.
Angefangen hat eigentlich alles mit dem Aktionstag für Inklusion in Graubünden. Und wir als Arosa Tourismus haben uns dann überlegt, gut, was können wir beitragen, um Freizeitangebot inklusiv zu gestalten. Und so haben wir überlegt, was haben wir schon, was funktioniert. Der Eichhörnliweg war früher schon barrierefrei gewesen, im Sinne von, dass Mobilität eingeschränkte Tage anhängen können. Und jetzt haben wir neu auch die Infotafeln für Seh-Eingeschränkte zugänglich gemacht.
Die Infotafeln können sich sehbehinderte Leute vorlesen lassen. Für das Ganze braucht es aber ein spezielles App.
Die App hat der Schweizerische Blindenverband entwickelt, speziell zum Navigieren. Da werden Richtungsangaben gegeben, der Weg wird beschrieben. Man hat auch Informationen, wie auf dem Weg eher links oder rechts halten. Und so ermöglichen sie eigentlich sehgeschränkte Personen, dass sie auch spazieren und bis wandern können.
Vom Startpunkt bei der Bushaltestelle aus laufen wir Richtung Wald, geführt von App.
Nächster Punkt, Punkt 30. 68 Meter auf 12 Uhr.
Die App erklärt vor allem den Weg anhand von Richtungsanweisungen. Da orientieren wir uns nach der analogen Uhr. Die App sagt zum Beispiel, die nächste Abzweigung auf 2 Uhr sind die nächsten 10 Meter Kiesweg. Zusätzlich als Absicherung, wenn man das Nadel ganz flach legt, dann kann man auf den nächsten Navigationspunkt zeigen. Wenn man den getroffen hat, dann vibriert das Handy kurz. Dann weiss man auch, das ist die Richtung, die gemeint war.
Vor dem Wald ist noch eine Abzweigung, wo die App mir sagt, dass ich rechts abbiegen muss. Um mich herum sind noch die Wiesen. Ich schmecke auch schon ein bisschen den Geruch vom Wald in meiner Nase. Und der Boden wechselt jetzt von Teerstrasse auf Naturstrasse. Auf dem Eichhörnliweg kann man nicht nur die kleinen Tierchen sehen und vielleicht auch füttern. Es gibt auch einen Haufen zu lernen, wie der Claudio Föhn sagt.
Auf diesen Infotafeln geht es auch viel um die Tiere in Arosa, unter anderem das Eichhörnli. Also sie können die Informationen über das Eichhörnli die können so aufnehmen, was vorher nicht möglich war. Und der Kontakt zu den Eichhörnli ist trotzdem machbar, sage ich, mit einer Begleitperson. Ich kann sagen, dort hat es eins, noch mal das Nüssli herheben, dass so ein Kontakt entsteht. Und dann gibt es auch viele Leute, die nicht komplett blind sind, sondern nur einen Teil sehen. Und wenn die mal da sind, dann haben sie auch die Möglichkeit, die Eichhörnli zu sehen. Ja.
Das gibt es auf einer Länge von 2 Kilometern. Und dann ist es soweit. Auf einer Tanne neben dem Weg ist das erste Eichhörnli.
Da ist es.
Bis jetzt sind laut Claudio Föhn schon über 40 sehbehinderte Personen auf dem Eichhörnliweg. Er rechnet noch mit mehr.
Ja, und der Eichhörnliweg in Arosa ist nicht der einzige blindenfreundliche Weg in Graubünden. Ähnliche Konzepte gibt es auch in Schkol, im Bivio und in Obersachsen. Es ist ein Spektakel in einer Höhe, wo schwindelerregend ist. Slackliner über ein dünnes Seil, ein Spannset, drüber balancieren. Diese Tage eine Hochburg im Slackliner ist Graubünden. Tie-Line-WM in Flims-Laax. Es berichtet der Noah Böhler und der Thomas Kind.
43 Slacklinerinnen und Slackliner sind seit dem Mittwoch in Laax zusammengekommen. Denn dort hat die Tie-Line-Weltmeisterschaft angefangen. Unter den Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt ist auch der Bündner Slackliner Ramon Tomaschett. Wenn er das jemandem erzähle, käme meistens so eine Reaktion.
Was ist es? Und dann erklärst du es, es ist ein Slackline, einfach höher über dem Boden. Und dann, ist ja irre, ist denn das sicher? Ja, es ist sicher. Und genauso geil, wie es aussieht.
Mindestens 10 Meter über dem Boden sind die Seile gespannt. Damit bei diesem Event niemand abstürzt, sind die Athletinnen und Athleten mit einem Gestellchen gesichert. Abgesehen von der Höhe, sagt der Unterschied zu normalen Slacklines aber nicht so gross.
Ein guter Slackliner kann alles laufen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Philosophie, die ich versuche, danach zu trainieren. Es gibt für mich nicht eine einfache Line oder eine schwierige Line. Es gibt lange und kurze, gespannte und weniger gespannte, natürlich. Aber grundsätzlich kommt es darauf an, wie fest kannst du dich diesen Umständen, die jetzt gerade draufstehst, anpassen.
Bei der Highline-Weltmeisterschaft in Laax gibt es zwei Disziplinen: Freestyle und Speed. Beim Freestyle geht es darum, möglichst gewagte Tricks zu machen. Bei der Kategorie Speed geht es um die Geschwindigkeit. Der Ramon Tomaschett hat sich für das Letzte entschieden.
Speed ist für mich das Jetzt. Das symbolisiert wahnsinnig den jetzigen Moment. Du hast keine Zeit, keine Kapazität, auf irgendetwas anderes dich zu fokussieren, sondern du wirst hineingesogen durch Geschwindigkeit. Der meditative Zustand, den du erreichst in dem Moment, wo einfach alles geht und nur noch die 2,5 cm Linie vor dir ist. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, dass wir so alleine zäckeln können.
Auf den Wettkampf vorbereitet hat sich der Slackliner vor allem indirekt bei der Arbeit als Zimmermann. Die wichtigsten Voraussetzungen zum Slack oder Highliner sagen nämlich die Freude an der Bewegung und dass man fit sei. Die Sportart können ja auch eine super Möglichkeit sein, Höhenangst zu bewältigen.
Es ist Stück für Stück, aber es geht allen so, auch wenn man selber keine Höhenangst hat. In den ersten Mal, wo man Zeit auf einer Highline verbringt, ist es einem und am Körper einfach zu viel. Es hat nie einen Anhaltspunkt, es ist alles beweglich und es ist hoch. Und am Anfang habe ich es überhaupt nicht geil gefunden.
Auch wenn die Athletinnen und Athleten auf der Slackline jeweils allein unterwegs sind, sei es doch ein Mannschaftssport. Die Seile werden zusammen aufgestellt, vor allem beim Highliner. Und die gegenseitige Unterstützung während dem ganzen Event sei sehr wichtig, sagt Ramon Tomaschett. Als Gruppenerlebnis mache der Sport noch viel mehr Freude.
Und die Veranstalter, die haben bis jetzt Glück gehabt mit dem Wetter. Das Finale im Freestyle an der Highline-WM auf dem Krabs und John, der ist dann für morgen am Samstag angesetzt. Und in 15 Sekunden ist es präzise 20 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag, am 19. Juli. Das kann nachgelost werden, beispielsweise im Internet auf rso.ch. Das nächste Magazin gibt es wieder nächste Woche am Montag, wie gewohnt, ab dem 4:15 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Talken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.